nicht.
Ja, ja. War ja eine angeregte Diskussion, das hat mir schon gefallen. Also irgendwie, ich glaube, das Wetter macht auch irgendwie doch ein bisschen munterer und freut einem. Ich darf alle ganz recht herzlich begrüßen zum heutigen Vortrag von Willi Schoch mit der Überschrift Weißschnoch, zweiter Teil. Ich darf Sie begrüßen im Namen des historischen Vereins Schildach-Schenkenzell aus der Gruppe von Mittelbaden, genau. Und wir haben natürlich jetzt gerne das Angebot aufgenommen, von Willi einen zweiten Teil zu machen. Also letztes Mal muss man dann einfach abbrechen, ich glaube nach 3 Stunden. Gell? Ja. Aber es war durchgehend eine angeregte Diskussion. Und und hat, glaube ich, Spaß gemacht. Zum Ablauf, ich glaube auch gar nicht so viel zu sagen. Der Willi wird es dann präsentieren. Zu der ersten Veranstaltung letzten Herbst, da darf ich kurz mitteilen, da hat er mal einen Gesamterlös von 523,20 Euro, Getränke und Eintritt und Spenden. Das war ein ganz tolles Ergebnis. Viele, die da jetzt da sind, waren damals auch da. Also an alle herzlichen Dank. Dieses Geld ist jetzt auf das Sonderkonto hochgeflossen, wo die Gemeinde eingerichtet hat für die Renovierung der Grabsteine. Das ist angelaufen, insofern also die Aufträge sind vergeben. Die Restauratorin ist nur ziemlich ausgebucht gewesen und wollte es auf keinen Fall jetzt noch im Winter oder im frühen Frühjahr machen, sondern warten, bis das Wetter einfach besser ist. Das tut der Sache dann gut. Das wird dann also irgendwann in Angriff genommen. Ich weiß nicht, Willi, haben wir da einen Zeithorizont, oder?
Ja. Zeitiges Frühjahr.
Zeitiges Frühjahr. Also demnächst, da kann man auch Ergebnisse sehen. Es sind Spendenkonto eingerichtet. Die Gemeinde hat sich auch verpflichtet, eventuelle Fellbeträge, die zu bezahlen, falls die Spenden nicht ausreichen. Also momentan haben wir noch ein bisschen Luft nach oben. Also, aber ich denke, die Sache muss auch ein bisschen dann anlaufen, wenn es dann gemacht wird und wenn man sieht, dann ist es auch noch eine andere Sache. So, jetzt möchte ich mich einfach wünschen Ihnen einen schönen Mittag, viel Spaß mit Willi und Weißschnoch. Ja.
So, jetzt wollen wir mal testen, ob alle mich hören hinter. Kommt es an? Alles klar. Gut. So, auch ich darf alle recht herzlich begrüßen. Es freut mich, dass wieder so viele gekommen sind. Ist ein klares Zeichen, dass das Thema eigentlich anspricht. Und ich habe euch ja im Herbst versprochen, einen zweiten Teil zu machen. Weißschnoch. Ich freue mich, wenn ich euch wieder neue Geschichten, neue Bilder zeigen kann, die Erinnerungen wecken. Auch heute nochmals meine Wertung. Erinnerungen sind einfach kostbare Schätze. Und Weißschnoch ist mehr als eine Frage. Es ist eine Einladung, Erinnerungen zu bewahren, um das kulturelle Erbe unserer Gemeinde lebendig zu halten. Und das will ich heute wieder versuchen. Es werden sich sicherlich wieder 2 Stunden werden. Ich werde versuchen, das Programm etwas zu straffen. Aber, naja, schauen wir mal. Ach ja, ich freue mich, dass immer wieder dieselben Gesichter hier sind. Es sind nicht nur Schenkenzeller, es sind auch ehemalige Schenkenzeller. Es ist auch Toni Jäger gekommen aus Berlin. Toni? Toll. Er hat es bedauert beim letzten Mal. Aus terminlichen Gründen ging es bei ihm nicht. Hat mir aber zugesichert, in diesem Fall im Frühjahr. Freut mich. Auch er ist an einer Ahnentafel. Jäger. Hermann, sowas ähnliches. Ja. Und hat mich im einen oder anderen Falle auch schon mal gefragt. So. Ja, wenn meine Stimmbänder etwas angeschlagen sind, machen wir dann eine Pause. Ja. Richtig. Das können wir machen. So, nun habe ich ein Programm. Weißner, ja, Brauchtum und Tradition, idyllische Ecken und dann das Dorfleben. Hier nochmals etwas ausführlicher. Ich glaube, ich muss mal besser hin. Historische Ortsaufnahmen, Berufe und ihre Veränderungen, idyllische Dorfmitte, Schule und Schulklassen, dann was zu rechten Hochzeiten und Festlichkeiten, unter anderem 700 Jahre Schenkenzell und 100 Jahre Musikverein Schenkenzell. Jetzt gehen wir ganz weit zurück. Bis ins Jahr 1585. Es ist eine sehr alte Karte, ein Forstkartenwerk von Georg Gartner, und zwar über das Alpersbacher Forst. Also das Helle ist die fürstenbergische Herrschaft und das Unterlegte, das Albersbacher Forst. So, wir fangen mal ganz unten an. Ich habe es hier etwas vergrößert. Schenkenzell mit CK geschrieben. Dann haben wir also hier Schenkenzell, dann haben wir hier die Kinzig, dann hier die Reinhardtsau und hier den Widiger Talbach. Wir sehen ganz unten die Willenburg. Dann hier den Brandsteig mit der Kirche. Dann Freilandberg mit R, E, Y. Dann sehen wir hier Altberg. Altberg, hier Bach, später Bach-Altenberg und hier Rötenberg. Dann gehen wir weiter, hier das Tös, da sehen wir hier die Grenze, Tös, dann der Rötenbach, nicht mit Ö, sondern mit E geschrieben,
Und dann Alpersbach. Nicht Alpersbach, Alpersbach. Dann geht es weiter das Edenburger Tal bis hoch zum Kinzig-Ursprung. Dann der Schönberg. Gehen wir wieder weiter runter. Hallo, nochmal rein.
Hallo.
Dann sehen wir unten den Reilinsberg, den Staufen, dann den Lollenberg, hier, und dann den weiteren Grenzverlauf. Dann gehen wir weiter nach Wittichen. Hier sehen wir das Kloster Wittichen. Karlbrunner Fluss, den habe ich vorher schon erwähnt. Dann das Hühnernest. Pfaffeneck. Rosberg. Rosberg auch mit der Kirche. Und dann weiter den Zieblesbrunnen und den Schmitzberg. Also eine Karte, die über 500 Jahre alt ist. Ich habe da noch eine zweite gefunden. Spielt sich alles hier in dem oberen Bereich ab. Das ist ein mathematischer Grundriss über die fürstliche Herrschaft im Kinzigtal. Eine Karte von einem Jakob Menzinger von 1655. Wir sehen hier das da. Oh, da war ich zu schnell. 1655. Jetzt muss ich die Sache mal vergrößern, damit man es auch besser sieht. So. Dann müssen wir jetzt unten rechts Burg, das Schildacher Schloss. Dann gehen wir weiter Richtung Schenkenzell, den Kaibach hintere, K-E-Y, dann rauf auf die Willenburg und von der Willenburg auf das Zollhaus, Brandsteig. Dann hier den Wallender Brunn, also Wallerbrunnerhof, Wallender Brunn. Da kommt ja der Name Waldenbrunn her. Dann das Zollhaus Brandsteig haben wir gehabt. Und wenn wir weiter unten, gehen wir jetzt Schildach Schloss, da kommen wir nach Schenken. Also hier Schildach Schloss, hier die Schenkenburg. Hier Schenkenzell die Kirche, der Freulinsberg. So, dann gehen wir mal ins Tal hintere. Dann sehen wir hier das Eselbächlein, hier den Erlenberg. Hier den Dürrhof, der schrieb sich damals Dürzenhof. Da drüben haben wir den Reinensberg. Der Erik hat mir schon gesagt, jetzt muss ich noch etwas hochfahren. Ja, das Kloster Widingen und Kirche Rosberg sehen wir dann ebenfalls nochmals. Das sind also zwei uralte Karten. Jetzt kommen wir schon ins neuere Zeitalter. Eine Gemarkungskarte der Gemeinde Schenkenzell-Bergzell von 1885. Ja, wir sehen hier den Grenzverlauf. Wir grenzen also an das Königreich Württemberg, dann an die Gemeinde Lehengericht, dann an die Stadt Schiltach und dann an die Gemeinde Kinzigtal, damals noch. Und oben an die Gemeinde Karlbronn. Ja, gehen wir mal zur Grenze zum Königreich Württemberg. Hier ist das Zollhaus. Und hier ist der Grenzstein Nummer 1. Der Grenzstein Nummer 1 ist meines Erachtens weit und breit der älteste Grenzstein in unserem Bereich. Er wurde 1558 laut einer Steinsatzung gesetzt. Also der Stein ist gut zu finden, wenn man vom Brandsteig rüberläuft auf Zollhaus und vom Zollhaus auf die Breitreute heißt das, glaube ich. So circa 100 Meter, wenn man in den Wald reinkommt, fällt dann gleich dieser riesige Stein auf, der noch sehr gut erhalten ist. Und dann haben wir entlang der Grenze zum Königreich Württemberg überall die bekannten, schön gehauenen Grenzsteine, die überwiegend auch noch vorhanden sind und die vor 10 Jahren vom Historischen Verein erfasst und aufgenommen wurden. Also wir sehen hier die Grenze, Zollhausen geht dann rüber, Freudensberg und dann runter zur Kinzig im Tös. Geht wieder runter, flussabwärts bis zum Wagodenstein, dem hangenden Stein, und dann Richtung Rinkenbeckle hoch, Richtung Staufen, Sattelege, und geht dann wieder runter ins Prestental und von dort hoch auf die Almen, dann Heubachtal. Das ist die Grenze, der Heubachfluss. Und dann geht es rüber auf die Jelehöhe und den Kubach dann raus, bis hier zum Kubacher Hof ehemals. Der Kubacher Hof gehörte ja zur Gemeinde Bergzell. Kubacher Hof ist dort, wo heute das Sportgelände der Stadt Schildach ist. Also vom Kubeckle raus bis zur Kinzig und dann hoch, das ist alles Kubacher Hof, das war Gemeinde Bergzell. Und dann geht die Grenze wieder hoch, die Kinzig, bis zum Kaibeckle und vom Kaibeckle wieder Richtung Zollhaus. Das ist also die Grenze, der Grenzverlauf von Schenkenzell und Bergzell. Und früher gab es ja Meierschaft und Burgfrieden, also Schenkenzell und Bergzell. Und hier sehen wir die Grenzen dann von Schenkenzell. Da haben wir mal alle im Bruderbach oben. Geht runter an Lehen, von dort zur Kinzig und dann am Tannen. Hallenhof etwa geht es wieder hoch, Pulsebene, und von dort runter zum Löchlehof. Der Löchlehof war Bergzell, auch die ehemalige Wirtschaft war auf Gemarkung Bergzell. Und dann geht es wieder hoch Richtung Sattellege und vor dem Ellenberg wieder runter bis zum Eselbächle und dann über den Bühlwald wieder hoch zum Bruderbach. Wir sehen hier also die Fläche von Bergzell ist zwei Drittel ungefähr gegenüber der Fläche von Schenkenzell. Und alles, was grün ist, ist Wald, alles andere landwirtschaftliche Flächen. Damals. Heute würde das Bild ganz anders aussehen. Man kann aus dieser Karte auch sehen, wo Bebauung früher war. Wir können hier, da, ich muss das noch weiter vergrößern, hinten im Dachsloch des Wohnhauses, wo früher Karl Glauner gehört hat, oder oben im Bruderbach. Hier, das Haus, was 1887 abgebrannt ist, das Haus von Wilhelm Bühler. Grundmauern sind noch teilweise sichtbar, da ist er dann runtergezogen ins Dorf und hat dann gerade gegenüber das Haus an der Bahnhofstraße gebaut, Haus Bühler, also links vom Kreuz, was ja nicht mehr besteht und abgebrochen wurde. So, das ist zur Gemarkungskarte Schenkenzell-Bergzell. Dann hatten wir ja das letzte Mal einige historische Ortsaufnahmen gesehen. Eine Vielzahl dieser Ortsaufnahmen habe ich ja gezeigt und heute nochmals ein kleiner, aber nur ein kleiner Nachschlag. Ortsansichten, die bereits 100 Jahre und älter sind. Und an diesen Ortsaufnahmen sieht man auch den Wandel der Zeit. Diese Aufnahme haben wir das letzte Mal schon gesehen, aber ich wollte sie nochmals zeigen, denn das ist eine meiner schönsten Aufnahmen, die ich habe. Wir sehen hier jetzt die Bebauung. Die Bebauung hat sich ja früher auf die Reinhardt-Au-Straße konzentriert. Reinhardt-Au-Straße und Landstraße, was wir jetzt sehen. Alles andere waren nur Einzelhäuser. Also in diesem Bereich hat sich das Dorfleben abgespielt. Wenn man jetzt rüberschaut, auf den Hochberg, auf die Wiedmen. Hier den Hochberg. Da waren ja nur die drei Häuser Gebele, Kiel und Löchlehof. Sonst gar nichts. Kinzigstraße? Ja. Früher Zigeunergasse. Ja. Dann sieht man oben nur die Stockmühle, den Stockhof und sonst nichts. Hier alles frei. Den schönen Dorfmühlekanalweg runter zur Kirche von den Oberdörflern immer genutzt. Dann haben wir natürlich als zusammenhängende Bebauung, auch die Spannstadt. Spannstadt unverändert. Ja, Bahnhofstraße auch mit Lücken. Also das Wesentliche hat sich hier alles abgespielt, einschließlich Spannstadt. Sehen wir da alle Ochsen noch vor dem Brand, genauso die Krone. Das ist also eine Aufnahme vom Jahre 1900 in etwa. So. Dann haben wir ein anderes Bild. Habe ich, glaube ich, das letzte Mal schon gezeigt, aber wollte ich auch noch mal drauf eingehen. Wir haben hier die Ziegelei. Die Ziegelei, Christian Herrmann, mit einem sehr hohen Kamin. Und als in den 20er Jahren es nicht mehr so gut lief, wurde das Gebäude abgebrochen und auch der Schornstein. Man redet, es waren ca. 35.000 Ziegelsteine. Und von diesen 35.000 Ziegelsteinen hat Hans Schwarzwälder am Eggerhofweg sein Haus gebaut. Wir sehen hier den Umschlagplatz am Bahnhof, nichts wie Holz. Hier wurde verladen auf die Güterzüge. Und dann wieder der terrassierte Hochberg. Schaut euch mal den Eggerberg an, wie. Egger. Und wenn wir jetzt ein Farbbild hätten, das wäre fantastisch. Die Farben dann. Und auch hier die Siedlung. Nichts wie Eggerwiesen und Egger. Jetzt habe ich gerade gesprochen vom Haus Hans Schwarzwälder. Hier steht einsam und verlassen. Das war das erste Gebäude, was dann in diesem Bereich gebaut wurde. Ansonsten das Ensemble Spannstadt. So, ich konzentriere mich jetzt immer auf den Bereich Siedlung mehr. Alle anderen Bilder haben wir ja schon gesehen. So langsam nimmt die Bebauung hier zu. Aber sonst ist alles noch frei. Ja, immer noch. Da gingen die Wiesen und Felder weit hoch. Heute ist das alles angesetzt da. Ja, jetzt sieht man auch den Bereich Stockmühle hoch da nachher. Das war der Weg. Da ist David da runter und auch drüber der Hochberg. So, jetzt sehen wir die Siedlungshäuser. Kam das letzte Mal etwas zu kurz, da bin ich darauf hingewiesen worden, deshalb bringe ich es heute nochmal. Im Dritten Reich, also 37, 38, wurden mit Unterstützung des Reiches diese Häuser gebaut. Die haben alle denselben Grundriss und haben alle hinten so einen Anbau. Das war der Schweinestall. das sehe ich gerade, das ist das Schmalzhaus vor der Bombardierung. So sieht es dann vom Stockhof aus. So, jetzt hat es dann schon mehr zugenommen auf der Siedlung. Gut, dann verabschieden wir uns von den Ortsansichten. Und kommen nun zu den Berufen im Wandel der Zeit. Und mit diesem Thema möchte ich aufzeigen, wie sich doch in den letzten Jahrzehnten Tätigkeiten, Anforderungen und Arbeitsfelder verändert haben. Während Berufe früher oft über Generationen hinweg gleich blieben und stark von Traditionen geprägt waren, erleben wir mehr denn je einen ständigen Wandel. Tätigkeiten verschwinden, die früher selbstverständlich waren. Ich habe ein paar für Schenkenzell typische Berufe herausgesucht. Über den einen oder anderen gäbe es wahnsinnig viel zu erzählen. Dies ist heute aber leider zeitlich nicht möglich. Schumacher. Mit einer der ältesten Handwerksberufe. Früher wohl mehr gefragt wie heute. Die industrielle Produktion von Schuhen war die Folge, dass der Beruf langsam ausgestorben ist. Ja, im Dorf hatten wir doch mehrere Schuster. Fang mal an mit dem Schuhrauber am Pfarrwerk. Den Schuh-Eberhard am Dammweg und dann den Schuster Hermann Gebele. Nehmen wir noch an. Ja, der kommt noch. Und der wohl letzte Schuhmacher war Karl Harder. Klein im Wuchs, groß in der Ausübung seines Berufes. Ja, in seiner Werkstatt auf der Spannstadt reparierte er die Schuhe von uns Bürgern. Und das Bild, das ist doch Nostalgie pur. Hier nagelt er noch Schuhe, also ist das Bild sehr alt. Und was ich gesehen habe auf der Fensterbank, schon Damenschuhe mit etwas höheren Absätzen. Karl Harder, klein im Wuchs, groß in der Ausübung seines Berufes. Dann der nächste Beruf, die Dorfschmiede. Ja. Die größte Schmiede war im Oberdorf, die Dorfschmiede Fürst. Und diese gab es schon vor 1900.
Eine Schmiede war früher unentbehrlich. Die Land- und Forstwirtschaft und das Handwerk forderten den Beruf. Und diese Aufnahme stammt aus dem Jahre 1930. Es wird hier gerade ein Pferd geschlagen. Beschlagen. Rechts der Knecht vom Gasthof Ochsen, und zwar der Wilhelm Jehle von Müllerswald. Links von ihm Schmied Otto Fürst. 1892 geboren und 1940 verstorben. Links außen der Altschmied Oswald Fürst. 1862 geboren, 1948 verstorben. Und die Frau in Tracht ist die Ehefrau von Otto Fürst. Dann sehen wir hier noch zwei Kinder. Das ist der Otto Fürst und der Karl Fürst. Otto Fürst übernahm nach dem Tode seines Vaters 1940, beziehungsweise als er vom Krieg 1945 heimkehrte, den Schmiedebetrieb. Ja, der Schmiedebetrieb wurde dann verlagert von der Reinhard-Sau-Straße in die Eisheuer-Straße. Das zum Schmiedebetrieb. Nochmals Nostalgie. Die Inselbäckerei. Das Gebäude wurde 1837 vom Dreikönigwirt Johann Baptist Springmann gebaut. Und in diesem Gebäude waren dann drei Generationen Lehmann-Bäcker. Und der letzte Bäcker war Johannes Lehmann. Jeder hat ihn gekannt. Bis in die 70er Jahre versorgte er seine Bürger im Dorf mit seinen hervorragenden Backwaren. Erinnert ihr euch noch an die Batzen, an die Spitzwegen, an das Zwieback und dann das Brot, bis wir als früher nach Hause kamen, war das Brot zeitlich ausgehöhlt. Und wie einfach hat er gebacken, der Johannes Lehmann. Wir sehen hier, wie er den Backofen in Betrieb nimmt. Recht einfach und bescheiden. So auch die Backstube und der Verkaufsraum. Dann hatten wir früher auch eine Sattlerei. Dominikus Fleig, 1891 geboren, war als Sattler weithin bekannt. Er war ein echter Spezialist. Gefragt waren in seiner Zeit die Herstellung von Pferdekummet. Wir sehen hier am Werkstatteingang, da hat er sie aufgestellt, Pferdekummet. Hier ist er mit der Pfeife, der Dominikus. Und vermutlich ist der Eugen das da. So hat das Geschäft vielleicht mal ausgesehen. Dann kommen wir weiter zum Schuhgeschäft Rauber. Andonrauber. Hier sieht man das Schild. Andonrauber war auch Schuhmacher und sein Nachfolger war der Franz Hilberer. Und im Gebäude befand sich in den 50er Jahren die AOK-Kassenstelle. Musste man hier hoch. Da saß die Dame dann von der AOK. Ja, und dann haben wir nochmal ein Fenster dahinter. Das öffnete sich dann immer sonntags nach dem Hauptgottesdienst. Aber da komme ich nachher auch nochmal drauf zu sprechen. So, das war Schuhrauber. Jetzt, wo ich auch jetzt. Könnt ihr euch vorstellen, wo das ist? Ah, dann ist gut. Also, das ist das Lebensmittelgeschäft Adolf Haser. Die Aufnahme stammt vom Jahre 1905. Später Lebensmittel, Schreibwaren und Fotogeschäft Kilgus. Unter Berta Kilgus und Ursula Kilgus. Hat sich am Gebäude selbst aber nicht viel verändert, von den Fenstern her. Das nächste, das ist die Postagentur. Hatten wir auch mal. Das Bild zeigt also, die Postagentur schenkt einen Zettel im Jahre 1923 in der Reinhardtsaustraße. Postagentin war Hermine Haberer. Ja. 1877 geboren und 1967 gestorben. Und der an das Wohnhaus angebaute Holzschuppen war der Schalterraum. Ja, die Kundschaft musste im Freien stehen und da war der Schalter. Und dann hier der Paketwagen. Ja, zur Person Hermine Haberer muss ich schon noch was erzählen. Das war schon eine eigenartige Person. Der eine oder andere weiß das, aber ich will es trotzdem heute nochmals erwähnen. Die Hermine Haberer war eine 150-prozentige Parteigenossin. Sie verlangte von jedem Kunde Disziplin und vor allem den Hitlergruß. Toni, hör zu. Edwin Jäger vom Uhrengeschäft Jäger bekam dies als kleiner Junge zu spüren. Als er mit Paketen zur Poststelle kam, grüßte er die Posthalterin ganz freundlich. Grüß Gott, gut erzogen, wie er war. Daraufhin wurde die Posthalterin aber derart zornig, verwies auf das Hitlerplakat an der Wand. Und darauf stand des Deutschen Gruß Heil Hitler und verlangte anstatt dem Grüß Gott den Gruß Heil Hitler. Das hatte der Sohn aber dann dem Pfarrer erzählt. Und dies hatte Folgen. Und beim nächsten Male schickte Vater Jäger seinen Sohn wieder zur Poststelle, um Pakete abzugeben. Der Portobetrag war nicht unerheblich. Und zum Trotz zahlte er den Portobetrag der Posthalterin mit lauter Pfennigen. Da kam Freude auf bei der Posthalterin. Ja, die hat die Leute auch unterschiedlich behandelt, kam der Pfarrer Faller von Wiedichen. Da machte sie eine Ausnahme. Guten Tag, Herr Pfarrer. Ja, und zum Schluss, nach dem Krieg, hatte sie ihren Posten dann verloren. So, was haben wir als nächstes? Oh ja. Kann sich noch jemand daran entsinnen, an das Lebensmittelgeschäft Huber im Oberdorf? Ja, wir hatten ja im Oberdorf ein weiteres Lebensmittelgeschäft Eckstein und weiter oben war das Lebensmittelgeschäft Josef Huber, später Helene Künstle. Das ist auch eine alte Aufnahme aus dem Jahre 1914. Ins Oberdorf. Da stand das Flaschenhaus oben am Mühlteich. Das Flaschenhaus Müller, gebaut 1924. Und über das Entstehen des Hauses und den weiteren Werdegang der Flaschner Müller gäbe es viel Interessantes zu erzählen. Wir sehen hier das Bild, hier ist der Jakob Müller, das ist der Jakob und dann seine Eltern Johannes, der hieß auch Johannes, und Elisabeth Müller. Und wenn ihr das Gebäude mal genau anschaut, auch die Handwerker hatten vor 100 Jahren Schaufenster. Ja. Wenn auch nicht so groß wie heute. Und nach 35 Jahren zogen die Müllers dann runter ins Dorf. Jakob und sein Bruder Johannes kauften das Wohnhaus von Zimmermeister Wilhelm Müller neben dem Rathaus. Johannes Müller starb 1977, schon wieder 50 Jahre bald her, im Alter von 84 Jahren. Unvergessen blieb aber sein Stammtischspruch. Nach dem einen oder anderen Viertel. Werder, willst du es aufsagen?
St. Florian.
Hoch auf Türmen, hoch auf Deckern ist ein Blechdach auszubessern. Nicht mit Ziegeln, nicht mit Stein. Nein, es muss gelötet sein. So, jetzt haben wir einige Berufe mal durchgegangen, aber ein Beruf, der ganz stark verbreitet war, und den man auch nicht vergessen sollte, war die Arbeit in der Land- und Forstwirtschaft. So.
Wir sehen hier den Winterhandler Johannes Armbruster mit seinem Ochsengespann 1932 auf dem Weg zur Waldarbeit. Dann Holzschleifen im Heubachtal. Damals mit echten Pferdestärken und alles von Hand. Dann haben wir den Güterumladeplatz am Bahnhof. Der Josef Kaufmann bringt eine Fuhre Langholz dem Verlader Franz Gilgus. Franz Gilgus. So, dann kommen dann ein paar Bilder, die ich beschreiben würde mit vereinten Kräften. Mäht in der Frühe. Dann wird das Gras gebündelt und mit dem Steinwagen nach Hause gefahren. Das ist bei Marx oben. Roggenernte. Und dann Kartoffelernte. Da ging es zur Sache. Werden die Garben verladen. Es war Freudensberg 1940. Da kann man sagen, hab den Wagen voll geladen. Das ist der Johannes Lehmann. Der Vater vom verstorbenen Metzger Sepp. Auf der Holzebene ein Bild aus dem Jahr 1933. Die Rosa Schorn. Gönnt sich 1961 eine verdiente Ruhepause mit einem Blick auf das Dorf. Und die Kartoffelernte wird dann mit dem Handschlitten runter ins Tal befördert. So, dann ist das Schönste zum Schluss, wir sehen hier den Mischlader, der Winkele Hans. Oben am Mühlteig ist das aufgenommen worden. Lauter hübsche junge Damen mit dem Bausch auf dem Kopf und dann mit der beladenen Schiene mit Mischt. Und das, den Mischt sind sie dann hoch zur Rothalle im Berg getragen. Thank you. haben einen Lohn von 50 Pfennig plus Parfüm gratis. Da lief die Brüder über den Kopf runter. So, das zu den Berufen im Wandel der Zeit. Was immer. Ein Thema werden wir noch streifen vor der Pause. Ja, das Herz des Dorfes, die Dorfmitte. Heute wohl nicht mehr ganz so. Der Dorfmittelpunkt, das Dorfzentrum, das Herzstück einer ländlichen Gemeinschaft. Ein Ort, wo sich die Bürger trafen. Ein Ort, wo damals pulsierendes Leben des Dorfes spürbar wurde. Das Dorfleben entfaltete Vielfalt und Charme. Ich habe hier einen Lageplan, der beinhaltet nicht viel Häuser, aber auf jeden Fall gab es auf diesem Plan 3 Wirtschaften, 2 Metzgereien, 2 Bäckereien, 1 Lebensmittelgeschäft, 1 Gemischtwarenladen und 1 Schuhgeschäft. Sowie eine Tankstelle. Der Plan muss gemacht worden sein vor dem Bahnbau. Man sieht hier mit Blei eingezeichnet die Bahnlinie. Ja. Ja, die Metzgerei. Die Metzgerei ist, ja gut. Große Veränderungen, ja, die 3 Häuser sind weg. Haus zum Hebammensäpple steht noch nicht, ist nur so eingezeichnet. Spannstadt aus der Sorbel, unverändert. Hirscher Eggerle ist auch was. Ah, das ist das Kanzlerhaus. Ja, auch nur so eingezeichnet, nachträglich. Also dies alles Geschäfte auf engstem Raum. Erinnerungen werden wach. Beginnen möchte ich mit dem sonntäglichen Kirchgang. Ein Treffen der Dorfler und der Bergzeller. Nach dem Hauptgottesdienst in der Kirche St. Ulrich. Am Kirchrhein konnte man das Neueste der Woche erfahren. Das Amtliche war vom Büttel Franz Armbruster und zuletzt von Hermann Gewele zu hören. Sobald sich das Fenster über dem Eingang bei Schuhhaubers öffnete, kehrte bald Ruhe. Unter den Kirchgängern, aber auch unter den Dazugekommenen ein. Es gab Bekanntmachungen aller Art. Und diese wurden dann verlesen. Und als Schenkenzell und Bergzell noch selbstständige Gemeinden waren, wurden die Bekanntmachungen nur einmal vorgelesen. Und was folgte am Schluss, nach jeder Bekanntmachung,
Dasselbe gilt auch für Bergzelle. Ja, und anschließend vertieften sich natürlich die Gespräche bei Wein und Bier in der Wirtschaft. Meistens nur die Männer und die Frauen. Die durften heim an den Herd. So, eingerahmt. Oh, das wollen wir noch nicht bringen. Eingerahmt vom Metzger Gässle, der Rainer-Zau-Straße und der Landstraße standen auf einer Insel das Metzgerhäusle, die überdachte Gartenwirtschaft des Ochsen und das Heinerhäusle. Auch eine Tankstelle trug zur Grundversorgung der Bevölkerung bei. Die Gartenwirtschaft vom Ochsen wurde abgerissen. Damit wurde Platz geschaffen für den Dorftreff. Dorftreff. Und dieser Platz wurde fortan der Latschari-Platz. So, jetzt haben wir hier eine tolle Zeichnung von Franz Kiele. Schaut mal hin, kein Auto, trotzdem reges Treiben, Handkarre mit Heu beladen, Heubündel, einmal ist ein Mann in der Lande, dann mal eine Frau, wie man sieht, ja. Dann sieht man hier die Heinere mit dem Milchwägele, da komme ich auch noch drauf zu sprechen. Und hier der Metzger Burkhardt wartet auf Kundschaft. Also der Franz Kienle hatte immer Witz in seinen Gemälden und Zeichnungen und Schnitzereien. Nun aber zu den altehrwürdigen Gebäuden anfangen möchte ich mit dem Metzgerhäusle. Wir sehen hier auch Vorbereitungsarbeiten für eine Prozession. Alle können sich noch daran entsinnen an den Fensterschmuck, dann an den Schmuck entlang des Prozessionsweges mit den Haselsträuchen. Was für eine Arbeit das war. Und dann hier der Blumenteppich. Die Frauen sind noch fest beschäftigt hier. Und im Hintergrund das Metzgerhäusle. Ja, da sind schon die ersten Arbeiten am Gange zum Abriss. Und das war's dann. Hier sehen wir noch das Metzgergässle.
Willi, wann ist das abgerissen worden?
In den 60er Jahren. Im Zusammenhang, ja. Metzgerhäusle war ca. 300 Jahre alt. Und im Metzgerhäusle befand sich oben eine Wohnung und unten drin die Metzgerei. Zuerst ein Gemischtwarenladen und dann später eine Metzgerei. Und der letzte Metzger in diesem Hause war der 1937 im Alter von 71 Jahren verstorbene Burkhard Armbruster. Und sein Nachfolger, der 1944 im Alter von 40 Jahren gefallene Franz Armbruster. Und das Schlachthaus der Metzgerei befand sich dort, wo heute das Gästehaus Ochsen steht. Nach dem Krieg wollte Leopold Storz die Metzgerei wieder eröffnen. Dazu kam es aber nicht. Der Gemeinderat hatte dies abgelehnt. Und zwar mit der Begründung, wir haben schon zwei Metzgereien am Ort. Ja, und gerne erinnern wir uns noch an die Wasserspiele am Dorfmühlekanal. Der Mieter Waldvogel Mendele vom Metzgerhäusle hatte hierfür doch ein besonderes Geschick. Und der letzte Mieter vom Metzgerhäusle war die Familie Heckhausen. Die mussten ausziehen und im Zusammenhang mit dem Neubau der Dreikönigbrücke und dem Ausbau des Einmündungsbereiches der Rainer-Au-Straße wurde dann 1960 das Metzgerhäusle abgerissen und die Landesstraße weiter ausgebaut bis hoch zum Rathaus. Das war das Metzgerhäusle. Dann kommen wir zum nächsten Museumsstück in der Dorfmitte, dem Heinerhäusle. Das Heinerhäusle war ein länglicher Schuppen. Wir sehen hier die Bekanntmachungstafeln da überall, Fremdenverkehr, dann der Ernst Stiederle hat ihren Kasten gehabt und ja, und die Vereine, glaube ich. Hier war der Eingang. Und das war ein langer Gang. Da weiß ich noch als Schuljunge, dass man da immer Kracher reingeworfen habe. Aber so haben sie es früher auch schon mit der Heinere gespielt. Ja. Jetzt woher der Name Heinerhäusle? Bei Metzgerhäusle zurückzuführen auf die Metzgereien. Beim Heinerhäusle auf die Heinere, die alte Heinere. Und die hieß Christiane Geiser, geborene Reich, war 1861 geboren. Und es war die Oma des verstorbenen Rudolf Geiser vom Grobersgrund. Sie verzog 1937 nach Schiltach. Hier, ja, das Hochzeit, da sehen wir jetzt nochmal das Heinerhäusle, von der Seite besser. Ja, das war Hochzeit. Und da sehen wir es nochmals. Da muss man sagen, dass zu dieser Zeit noch Gespräche auf der Bundesstraße möglich waren. Wir sehen hier auch die Gartenwirtschaft vom Ochsen. Ja, und die Tankstelle. Und wer kann sich noch an die Bank vor dem Heinerhäusle erinnern? Wohl die wenigsten. Welchen Zweck erfüllte diese? Ja, das kann ich euch sagen. Und dort hatten die Bauern immer die Milch abgestellt. Und die Heinere hat die Kannen auf ein Leiterwägele verladen und ist dann damit nach Schildach gefahren, um dort die Milch zu verkaufen. Sie fuhr auch ins Vortal. Obwohl da ja mehr Landwirtschaft war im Vortal, aber da hatte sie auch ihre Kunden. Und wenn sie dann mal beim Umleeren der Milch was auf dem Tisch verschüttete, nahm sie die Hand und den Rest und tat den Rest wieder in die Kanne. Und jetzt bitte ich, Schildacher wegzuhören. Dann antwortete sie mit der derben Bemerkung, die Schildacher saufen die Milch. Ja, ab 1950 bewohnte dann die ledige Amalie Gruber das seiner Häusle. Sie zog dann später ins Tös. Und der letzte Mieter im Heunerhäusle vor dem Abriss war der Willibald Fischer. Der Willibald Fischer mit einem schönen Wanderermotorrad. Und nun kommt wieder ein schönes Bild von Franz Kienle. Besser könnte man dies nicht ausdrücken. Die Schulkinder hatten es einfach mit der Heinere. Und einmal im Jahr hatte das historische Gebäude eine besondere Bedeutung. Denn auf dem Dach wurde die Fasnacht ausgerufen. Und mit dem Abriss beider Gebäude, Heinerhäusle, Metzgerhäusle, Gartenwirtschaft, Tankstelle, war der idyllische Dorfmittelpunkt Vergangenheit. Was war, kommt nicht wieder. So, dann würde ich sagen, machen wir eine kleine Pause. 10 Minuten. Gut. Ich glaube, sind wieder alle im Raum. Dann fahren wir fort. Wie sagst du, mein Schenkenzell? Sonst kommen wir heute Nacht nicht. So, also, Schulgeschichten im Dorf. Frage, wo befinden wir uns eben? Ja, jeder kennt wahrscheinlich diesen Raum. Unser früheres Klassenzimmer. Wir sehen hier ein Bild aus dem Jahre 1937. Also für mich sind bekannte Gesichter drauf. Ich will sie aber jetzt nicht im Einzelnen erwähnen, aus rechtlichen Gründen auch. Und heute möchte ich auch auf die Schulgeschichte im Dorf Schenkenzell in den letzten 300 Jahren, die will ich mal etwas Revue passieren lassen. Aber keine Angst, natürlich in Kürze. Ja. Im 18. Jahrhundert wurde von der fürstenbergischen Regierung die Schulpflicht eingeführt. Und mit der Einführung war man auf der Suche nach einer Räumlichkeit, was nicht gerade einfach war. In Schenkenzell begann man mit einer sogenannten Schulstube. Schulstube. Diese befand sich im oberen Stock im Gebäude neben dem späteren Rathaus. Und gebaut wurde das Gebäude 1737 vom Stab Schenkenzell, also Burgfrieden und Meierschaft. Auch bei der Suche nach einem Lehrer ist man fündig geworden. Die Vorbildung dieser Personen war im Allgemeinen schon recht dürftig und die Bezahlung kläglich. auf recht primitive Weise und große und ohne große pädagogische Fähigkeiten wurde versucht, den Kindern Lesen, Rechnen und Schreiben beizubringen. Und um die Einkünfte der Lehrer zu verbessern, wurden Lehrerdienst mit Messnerdienst oder später auch noch Organisten- und Dirigentendienst vereint. Das war so üblich. Wir haben zwei Grabmale auf dem Schenkenzeller Friedhof, die in die Friedhofsmauer eingelassen sind. Einer davon ist neben der Soldatengedenkstätte ein Sandstein mit gotischen Formen. Der Stein bröselt und ist nicht mehr zu restaurieren. Obwohl nur noch ein paar Buchstaben zu erkennen sind, konnte ich den Stein einer Person zuordnen. Es gab um 1800 eine Lehrerfamilie Müller. Diese Familie hat in Schenkenzell Schulgeschichte geschrieben. Johann Müller aus Hüfingen zugezogen, war von 1793 bis 1818 Lehrer, Messner und Stabs- und Gerichtsschreiber in Schenkenzell. Also 25 Jahre. Er verstarb leider im frühen Alter von 47 Jahren. Sein Sohn Konrad Müller eiferte dem Vater nach. Er war von 1830 bis 1863 ebenfalls Lehrer, Messner und Organist. Dies war eine Einstellungsauflage von Seiten des fürstlichen Patronats. 58 Jahre waren die Müllers also Lehrer in Schenkenzell. Und was blieb von der Ära Müller? Der Grabstein von Konrad Müller aus dem Jahre 1869. Wieder zurück zur Bezahlung der Lehrer. Ja, wie gesagt, diese waren nicht besonders gut. Sie waren auf Naturalien angewiesen. Und Naturalien verbesserte auch die Noten. Und von daher auch der Spruch, Butter und Eier gehen Einser und Zweier. Nun wieder zurück zum Schulzimmer. Bei steigender Schülerzahl war dieser einzige Raum mit der Zeit viel zu klein. Es folgte 1824 ein Anbau in Richtung Rathaus. An das Schulhaus angebaut war das Messnerhaus, also Richtung Unterdorf, dessen Baupflicht auf dem fürstlich-fürstenbergischen Zehnten ruhte. Und im Messnerhaus wohnte demzufolge der Messner, der gleichzeitig auch Lehrer war. Wir sehen hier einen Türsturz am Eingang des Schul- und Messnerhauses. Als ich mal so eine Runde drehte, ist mir das aufgefallen, habe ich gedacht, da ist noch mehr dahinter, habe den Türsturz freigelegt und was ganz Tolles gefunden. Den Text bringe ich gleich noch. Da steht links: Komm, Heiliger Geist, mit deiner Lehre, und rechts: Das göttliche Wort uns recht erklär. Also wirklich toll für ein Schulhaus, Schul- und Messnerhaus. Also wenn ihr mal ums Gebäude rumlaufe, kann man ja hingehen, ich hoffe, das Eigentümer Reimold einmal den Türsturz nur entfernt. Ja, das ist also ein Überbleibsel, das man in jedem Fall erhalten sollte. Komm, Heiliger Geist, mit deiner Lehre, das göttliche Wort uns recht erklär. Ja, nach nahezu weiteren 50 Jahren wurde Bedarf nach Schulraum gefordert. Zwischenzeitlich waren es 84 Buben und 60 Mädchen, also 144 Schüler, unterrichtet von einem Haupt- und einem Unterlehrer. Josef Armbruster, was sagst du dazu? Ja. Also eine Schulerweiterung oder gar ein Neubau war für die Gemeinden damals, für die Gemeinden Schenkenzell und Bergzell, einfach finanziell nicht vorstellbar. Oder doch? Manchmal geschehen Zeichen und Wunder. Die Wirtschaft zur Linde an der Wiedmann stand 1873 zur Versteigerung an. Und das war die Möglichkeit. Die beiden Gemeinden steigerten mit und hatten Erfolg. Für 2375 Gulden erhielten sie den Zuschlag. Die Linde wurde abgebrochen und neben dem bisherigen Schul- und Messnerhaus wieder aufgebaut. Ja, wir sehen hier das Schul- und Rathaus. Es ging nicht einmal ein Jahr und dann stand das Schul- und Rathaus. Also aus dem ehemaligen Wirtshaus wurde ein Schul- und Rathaus. Unten zwei Schulräume im Erdgeschoss. Nun also ausreichend Platz. Und das alte Schulhaus wurde dann an den damaligen Bürgermeister Johannes Springmann verkauft. Wir sehen hier eine Aufnahme aus dem Jahre in etwa 1905. Die Schüler von Bergzell und Schenkenzell vor dem Schul- und Rathaus mit dem Lehrer und mit dem Gemeindebiddel. In der Mitte steht er da irgendwo. Ja. Kopp hieß er. So. Dann wurde ein Sportunterricht eingeführt. Für Drittklässler zweimal wöchentlich, für Viertklässler dreimal wöchentlich. Ganz enorm. Und heute, wie steht es da mit unserem Schulsport? Der Sportunterricht aber war nur für die Buben und nur im Freien. Und nicht für alle Buben. Bauernkinder von abgelegenen Höfen, Kinder, die Vieh hüten mussten, wurden ausgenommen. Und die einem Schrieb steht der Grund, warum. Durch die Arbeit auf dem Felde werden die Glieder und Muskeln der Kinder gesund entwickelt. Boah. Für wahr, vollkommen richtig. Jetzt hatten wir die Buben, jetzt kommen die Mädchen. Für die Mädchen stand Handarbeitsunterricht auf dem Stundenplan. Stricken, flicken, nähen. Ja, 1873 wurde also das Schul- und Rathaus erstellt, die Schulräume geschaffen. Dann gingen wieder 30 Jahre ins Land. Die Schülerzahl erhöhte sich erneut auf zwischenzeitlich 201 Schüler. Die Gemeinden wurden von der Schulbehörde wieder aufgefordert, weiteren Schulraum zu schaffen. Aber der Aufforderung von oben schenkte man wenig Bedarf. Es kam letztendlich so weit, dass die Gemeinden verpflichtet wurden, ein neues Schulhaus zu bauen. Und dann die Frage, wohin? Gleich drei Grundstücksangebote von Bürgern, natürlich mit unterschiedlichen Preisvorstellungen, gingen ein. Die Platzfrage, die war recht schwierig in der Bevölkerung. Und die hatte damals die Gemüter der Einwohner derart in Erregung versetzt, dass es im öffentlichen Interesse notwendig erschien, den Meinungsverschiedenheiten durch eine Entscheidung des Bezirksrates ein Ende zu setzen. Also die Gemeinde war nicht fähig zu sagen, wo das neue Schulhaus hinkommt. Der Bezirksrat wählte dann den Standort. Und es war das Grundstück des Dorfmüllers Anton Gruber hier im Heiliggarten. Der Gemeinde überließ man lediglich die Übertragung des Planungsauftrages an den Bauunternehmer Stolz in Wolfach und die Vergabe der Aufträge. Maurerarbeiten bekam Ludwig Rebstock, Zimmermannsarbeiten Wilhelm Müller, Malerarbeiten Philipp Göring, alles noch bekannte Namen. Und bei den Blechner- und Schreinerarbeiten wurden Arbeitsgemeinschaften gebildet. 1911, steht da auch am Türbogen, war feierlicher Einzug. Jetzt hatten wir 30 Jahre und jetzt war wieder 40 Jahre Ruhe. Erst 1954 baute die Gemeinde Schenkenzell im Verbund mit dem Schulhaus 1911 ein weiteres Schulgebäude und eine Festhalle oder Turnhalle. Die feierliche Einweihung erfolgte anlässlich des 700-jährigen Gemeindejubiläums am 16. Juli 1955, und da komme ich auch später nochmal zu sprechen drauf. Ja, wie ging es dann weiter mit dem Schulwesen in der Gemeinde? Das ist ja allen bekannt, da will ich groß nichts mehr dazu sagen. Schließen möchte ich den Block Schule, aber mit einigen Klassenbildern. Der eine oder andere wird sich wieder erkennen. Ach, waren das noch Zeiten. Schaut mal dieses Bild genau an. Ihr werdet den einen oder anderen mit Sicherheit erkennen. Also das ist eine Aufnahme aus dem Jahre 1938. Siebtes und achtes Schuljahr mit Klassenlehrer Wilhelm Schneider. Und jetzt nehmen wir mal die untere Reihe. Ich gehe mal.
Ach, da muss ich mal glaube ich aufstehen.
Das ist der Gerhard Heinzmann. Dann kommt der Eugen Fleig. Helmut Armbruster. Severin Haber. Franz Bühler. Und Kurt Müller. Zweite Reihe. Eugen Lehmann. Helene Dieterle, Anna Bühler, Clara Müller, Ruxenhans, Gretel Hauer,
hi.
So. Hauer Gretel, Müller, Anneliese, Liesel Haser, Chicora, Maria Zum und Anna-Jele Milchlade. Anni. Und dann kommen wir zur dritten Reihe. Das ist also diese Reihe da. Ich lese mal ganz schnell vor. Josef Huber, Alois Spinner, Georg Doll, Maria Haberer, Mada Bischler, Anna Schmalzheber, Elisabeth Kautzmann, Mathilde Müller, Agnes Dieterle, Ernst Herrmann, Anton Hatter und ganz außer der Frisiersepp. Und dann in der vierten Reihe, das ist ganz oben, Hermann Feist, Rolf Wessner, Erhard Hauer, Alfons Blattler, Rudolf Haber, Baschersbauer, das ist der Alfons Blattler, Rudolf Haber und dann Franz Hilser. So. Kommen wir zum nächsten Klassebild. Das ist der Schuljahrgang 26, 27, 28 mit dem Klassenlehrer Rombach, Ohrenfloh und Schneider. Also nehmen wir in der vorderen Reihe eine Anna Feist, das ist die kleinere da, die haben wir ja schon mal noch mal viel kennt, von Freudensberg. Dann die Elsa Müller, der Kuhn Rädle, Andreas Haber und der Johannes King. Dann kommt der Josef Hauerne, Karl Scherer. Und bei der zweiten Reihe eine Clara Groß, Kernberger, Helene Spinner, der Anton King, Alfons Kienle, Karl Haberer, Anton Dieterle, Karl Dieterle und der Willi Summ. Muss irgendwo sein.
Und in der dritten Reihe, das ist ein bisschen durcheinander. Helene Hauer, Pauline Scherer, Edwina Bonat, Karl Hauer. Ach, Karl Hauer, das ist der Rechtsanwalt da, der Dorfmühle. Rudolf Müller und Erhard Groß. Dann kommen wir zum nächsten. Oh. Ja? Also, jetzt fangen wir mit der ersten Reihe an. Das ist der Ludwig Kaufmann. Und dann kommt die Maria Lehmann, Fehrbauer. Dann Hildegard Fischer, Himmelsbach. Alois Mendele. Und Albert Zum. Eine zweite Reihe, das beginnt da. Maria Heitzmann, Maria. Elisabeth Meyer, Diederle. Maria Bösel. Hause. Dann Ruth Dölber. Maria Haas, Allgeier. Maria Wössner, Bischof. Anna Summ, Anna Müller. Gisela Heitzmann. Benz. Hermine Armbruster. Ja, kann ich dich erkennen? Hast du gesehen? Und Gertrud Müller, Brigitte Haller-Weber und Hilde Erdbühler. Und in der dritten Reihe dann Herbert Würle, Burkhard Kaufmann, dann Wolfgang Springmann, Helmut Oberfüll, Maria Jäger, Frank, Georg Hilgus, Inge Reber, Alfred Gebele, Hannelore Gortzny, Bernhard Armbruster, Hermann Haas, Josef Bühler und Lothar Gerstner. Das ist der Jahrgang 40. Aha. Ja, jetzt sind wir dran. Also gut. Das ist eine Aufnahme vor der Sonne. Lehrer Epple. Oh, da sind jetzt auch wieder ein paar Bekannte da. Ganz vorne der Reinhard Kiewus. Dann der Rudolf Hössler. Dann der Anton Gansler. Der Siegbert Lehmann. Und der Rolf Gerstner. Und der hat sich gar nicht arg verändert. Der Horst Haberer. Karl Vollmer. Der Marekle Steige. Johanna! Hey, da bist du! Lore Haser. Verena Zum. Holmer. Rosemarie Armbruster. Grimm. Rita Hermann. Ja. Und Christa Bruckhammer. Und jetzt kommen wir in die nächste Reihe. Schillinger Karle, Albrecht Lehmann, Willi Armbruster, wo? Also Albrecht Lehmann, Willi Armbruster, Horst Luschnat, Ingrid Wertz, Pfeffer, Rosa Kaufmann, Josefine Allgeier, Fischer, Gerlinde Armbruster, Maria Meier, Gretel Kabus, Erna Weinschenk und Rosemarie Groß. Und dann die vierte Reihe, und ganz oben, auch unverkennbar. Elisabeth Jele Mösslang, Irma Groß, Albertine Herrmann, Elfriede Lemke, Rosa Hauer, Schwenk, Marlies Langenegger und Helga Romeike. Das scheint der Jahrgang 44, 45 zu sein. Schillinger Monika, toll. Schmieder Anna. Ja. Was haben wir noch? Ja, da kommen Sie nochmal. Das sind jetzt beide Jahrgänge 43 bis 45.
Thank you.
Also das war mein Schuljahrgang. Und wir haben auch Schuljahrgänger gehabt, die waren von der Zigeunergasse. Und die Kinder gleich erkennen, die sind alle drauf mit der Gummistiefel. Hochwasserbereich. Jawohl, gell? Ja. Albrecht, wisst ihr, Gummistiefel. Gertrud Hübner, Gummistiefel. Ja. Ich glaube, das war's dann. So, das war Schulgeschichte. Nun kommen wir zu was ganz anderem. Was waren das früher für Hochzeiten? Ja. Für prächtige Bauernhochzeiten gab es wohl nichts Vergleichbares. Und wo ist diese Zeit geblieben? Wo ist dieser alte Brauchtum? Und das habe ich mich gefragt, als ich mich mit der goldenen Hochzeit der Eheleute Bühler vom Unterkaibachhof befasste. Also das war eine sehr interessante Geschichte. Es war Montag, der 6. September 1937. Ein Festtag im Kaibachtal. Zum 50. Male jährte sich der Tag, als der Bauer Josef Bühler und die Bauernmaid Magdalena vom Oberkaibachhof in die Kirche St. Ulrich führte. War doch das Leben unserer Vorfahren arbeitsam und sehr bescheiden. Aber gerade Hochzeiten waren willkommene Gelegenheit zum Ausspannen und Feiern. Zusammen mit der Familie, der Verwandtschaft, ja sogar mit der ganzen Dorfgemeinschaft. Man unterschied von einer kleinen und einer rechten Hochzeit. Nach allem Brauchtum war eine rechte Hochzeit eine öffentliche Hochzeit, gleichwohl ob es eine grüne oder goldene Hochzeit war. Und die goldene Hochzeit der Eheleute Bühler vom Unterkaibachhof war eine Bauernhochzeit, eine rechte Hochzig, mit festen Brauformen und geordneten Abläufen. Das war ein Geschäft für den einheimischen Hochzigslader Wendelin King vom Stock. Schon Tage vor dem Fest zog er wie ein Zeremonienmeister ausgestattet mit einem bunt bebändelten Stab von Hof zu Hof, von Wohnhaus zu Wohnhaus und verkündete.
Der Alt und der Kaibach bauen sie Frau, das goldene Ehepaar, lend euch freundlich, Ilade, zu ihrer goldenen Hochzeit am Mendig um 10 in der Kirche in Schenkenzell und dennoch im Ochse ins Wirtshaus. Ja, nun zum Tagesablauf am Hochzeitstag. Eingeleitet wurde der Festtag um 6 Uhr mit heftigen Böllerschüssen. Da wurde noch geschossen. Mit Böllern, bis diese geladen waren, das war anders doch heutzutage mit einer Gaskanone oder mit gefüllten Ballons. Das war noch Arbeit. Ja, und dann mit dem Empfang der Gäste und den Schützen zum Morgenzug. Von Brautjungfern gefertigte Hochzeitsträuße werden der Verwandtschaft als äußeres Zeichen der Zusammengehörigkeit angesteckt. Um 9 Uhr wird der Festzug aufgestellt. Allen voran der Hochzeitslader und die Maien. Dahinter der Musikverein, dann die Enkelkinder in Weiß oder Tracht, Schäbelmädchen als Ehrenjungfrauen und dann in einem mit Maien verzierten Hochzeitskutsche das Jubelpaar. Kutscher ist der Rudolf Sumpf von der Winterhalde. Gefolgt von den nächsten Angehörigen. Und alles in Gold abgestimmt. Die Goldbraut trägt ihre Fürstenberger Tracht und auf der Kappe ein golden leuchtendes Kränzchen. Und dann der Weg zur Kirche. Vorm Kaibachtal, vorbei an der Schenkenburg, zum Dorf in die Pfarrkirche St. Ulrich. War wohl 3 Kilometer lang und trotzdem kurzweilig durch die fröhlichen Weisen des Musikvereins. Als der Hochzeitszug das Dorf erreichte, läuten die Kirchenglocken, am Kirchrain stehen die Dörfler Spalier. Pfarrer Karl Bieler führt die Gemeinde in Gedanken zurück in das Jahr 1887, in dem sich die Bühlers das Jawort fürs Leben gaben. Ein unbeschreiblicher Jubel empfängt das Paar, als es die wenigen Schritte von der Kirche hinunter zum Gasthof Ochsen zur weltlichen Feier zurücklegt. Noch was zu den Maien, die dann vor dem Gasthof aufgestellt wurden. Am Ende des Festes darf ein jeder Besucher ein handgeschmücktes Zweigchen ausbrechen, um es als Glückszeichen mit nach Hause zu nehmen. Und nun zu den Festlichkeiten im Lokal. Im Gegensatz zur grünen Hochzeit kommen alle an den Ehrentisch zum Glückwünschen. Und an der Zeche, so nannte man damals die Hochzeitstafel, sitzen die Verwandten, während die Gäste auf eigene Rechnung essen und trinken. Und zwischendurch spielte der Musikverein zum Tanz auf. Ja, den Ehrentanz, 2 Walzer und 1 Rheinländer. Aber diesen Ehrentanz überlassen die Bühlers den Jüngeren. Essen und Trinken, Begrüßen und Anknüpfen neuer Bekanntschaften, so geht es bis Mitternacht. Und dann ist die Zeit des Heimweges für das Jubelpaar Bühler angebrochen. Die Musik platziert sich vor dem Gasthof und spielt mit seinem Ständchen das Jubelpaar hinaus. Im Ochsen ist aber noch Trubel bis in den frühen Morgenstunden hinein. Der letzte Tanz bleibt wem vorbehalten? Letzterkenner, wisst ihr das noch? Den Bedienungen und dem Küchenpersonal. Weshalb man diesen Tanz auch nannte, den Spüllumpentanz. Ja, meine lieben Zuhörer, das war Brauchtum und das förderte die Dorfgemeinschaft. Und wenn wir jetzt gerade an den Hochzeiten waren, habe ich noch ein paar Bilder von Hochzeitszügen. Wohl bekannt, das Bild. Das ist die Hochzeit von Johannes Künzle und Adelgunde Schillinger vom Gasthof Bahnhof. Am 30. August 1898 auf dem Weg von der Kirche zum Gasthof Sonne. Dem Hochzeitszug voraus ging der Musikverein, der Kriegerverein und die Feuerwehr. Und an der großen Trommel Wagnermeister Otto Fürst, kleine Trommel Ludwig Rebstock, Mauer. Und dann schauen wir mal das Flaschenhaus, frühere Messner und Schulhaus. Hier. Also der vordere Teil war das Messnerhaus, die andere Hälfte war Schulhaus. Und dann das Braunhaus. Und dann der alte Ochsen vor dem Brand. Das war die Hochzeit der Eheleute Künstler. Dann haben wir noch mal was. Das war auch wieder eine Bauern- oder Trachtenhochzeit. Das war die Hochzeit vom Josef und der Agnes Kaufmann. Auf dem Weg zur Kirche und dann auf dem Weg von der Kirche. Dann das war im Jahr 1932 und im selben Jahr nochmals eine Hochzeit und zwar vom Ochsenzepp, vom Josef Armbruster. Er heiratete am 19. September 1932 eine Maria Pawelka aus Schlesien. Und aus dieser Ehe stammte eine Tochter Edelraud, Meil später. Aber zur Person von Josef Armbruster möchte ich etwas ausholen. Er war geboren 1905 in Schenktenzell, hier aufgewachsen, war Nationalsozialist, Angehöriger der NSDAP und auf Druck der NSDAP trat 1933 Bürgermeister Hermann Hauer von der Dorfmühle als Bürgermeister zurück. Josef Armbruster wurde Bürgermeister zuerst kommissarisch, später durch offizielle Wahl. Er war aber nicht lange Bürgermeister in Schenkenzell, denn 1938 wurde er in Haslach zum Bürgermeister gewählt. Und 1942 auf Anordnung des Ministeriums ins Elsass abgeordnet. Und letztendlich wurde er nach einem Heimatbesuch auf dem Rückweg im April 1946 in Rammersweier ermordet. So, das zum Josef Armbruster. Da sehen wir ihn. Das kann ich aber vergrößern. So, da sehen wir das Paar. Ja, da war bei rechten Hochzeiten immer Leben am Pfarrweg. So, ich gucke gerade auf die Uhr, wir müssen Gas geben. Wir kommen zum nächsten Thema. 700 Jahre Schenkenzell. Wir sehen hier die Festschrift zum 700-jährigen Jubiläum der Gemeinde Schenkenzell. Das ist ein besonders wertvolles Exemplar. Deshalb würde ich sagen, Seltenheitswert. Verfasst vom Pfarrer Alois Siegel, verschiedene Kapitel zur Ortsgeschichte. Historisch gesehen höchst interessant und wertvoll. Wir sehen auf der Broschüre die Wappen einmal der Schenken von Zell links, dann das kleinere, das Wappen von Bergzell und rechts das Wappen von Schenkenzell. Und wenn ich in die Festbroschüre da reinschaue, wurde ja immer finanziert durch Annosen. Und wenn ich das Ding so durchgegangen bin, habe ich gedacht, das muss ich euch erzählen. Und zwar, wie viele Betriebe, wie viele Handwerker es nach 70 Jahren nicht mehr gibt, die hier annosiert haben. Ich gehe sie gerade mal kurz durch. Einmal der Karl Siederle von der Krone, Löwenbräu, Gasthaus zur Sonne, gut bürgerliches Haus mit gemütlichen Räumen. Dann Theo Sikora, Elektrogeschäft. Erwin Scherer, Blumenobstgemüse. Fremdenpension, untere Halde. Eugen Fleig, Sattlerei, Anton Kilgus, Schreibwaren, Fotoartikel. Alfred Lehmann, feine Herren- und Damenmaßschneiderei. Alfons Wäschle, Damen- und Herrenfriseur. August Kilgus, Schneidergeschäft. Johannes Lehmann, Inselbäckerei, Elektrizitätswerk Johann Gruber, Bauunternehmer Kaub, aber dann der Thomas Diederle Zimmergeschäft, dann Diederle Lebensmittel Spannstadt, Anna Jele Milchprodukte, Wilhelm zum Wagnermeister, Andreas Roman Sägewerk, Armbusser und Künstler, Vorbetrieb. Wilhelm Müller, Zimmermeister. Edwin Jäger, Uhrengeschäft. Hermann Hauer, Schlosserei. Hans Wittmeier, Baugeschäft. Elisabeth Armbruster, Damenschneiderei. Arthur Reinbold, Möbelwerkstätte. Willibald Armbruster, Weinhandlung. Oh, Franz Armbruster, Düngemittel, Schwanstadt. Josef Huber, Lebensmittel. Thomas Jehle, Möbelschreinerei. Ah, vielleicht sind wir durch. Otto Fürst, Schmiedewerkstatt. Josef Schmieder, Herrenfriseur. Franz Haser, Maurergeschäft. Jakob Müller, Witwe, Haus- und Küchengeräte. Eckstein Lebensmittel, Drogerie Plattner und Gasthof und Metzgerei Ochsen, Philipp Göring Maler, Emil Armbruster Schreinerei, Drei Könige und das war's dann. So. Einigermaßen zum Lesen, ja? So. Also jetzt nochmal zur 700-Jahr-Feier. Das war ein dreitägiges Fest. Am ersten Tag, am Samstag, die Schulhauseinweihung, Schulhaus und Halle. Der Sonntag wurde als Heimattag gewidmet. Und am Montag Kinderfest und Festausklang. So, jetzt ganz kurz, dann gehen wir weiter. So sah es aus vor dem Festzug. Da könnt ihr euch jetzt die Autos aussuchen. PKWs, VW, DKW, sieht man da, Mercedes und Opel. Ja. So, und dann kommen wir zum Festzug. Da haben wir jetzt die Reihenfolge des Festzuges. Also das war schon dominant, der Festzug zu 700-Jahr-Feier. Es waren insgesamt 35 Gruppen. Für den historischen Teil Fanfaren, Wappenwagen, Landsknechte, Burgherr und Gefolge, Bauersleute und Bürgerinnen aus früherer Zeit, Bauern mit Zehntabgaben, Geisenhirten, Abendleuten, Taufe aus dem 18. Jahrhundert, Musikkapelle Reute, Heuerinnen, Dreschwagen, Heuchelwagen, Spinnstube, Schwarzwaldhaus mit Gerstenstampfe, Waldfrieden, Jagd und Fischerei, Imkerwagen, Bergarbeiter, Waldarbeiter, Köhlerwagen, Löser, Langholzwagen, und dann der Hochzeitszug. So, das war das Festkomitee. Vorneweg Pfarrer Alois Siegel und Bürgermeister Hermann Hauer, dann sieht man dahinter den Lehrer Ochs, dann der Udo Herrmann, dann Anton Jehle, Udo Kautzmann, Erwin Scherer, hinter ihm der Matthäus Jehle vom Kuhberg und rechts Zimmermeister Wilhelm Müller. Ja, da sind wir bei den ersten Kurgästen. Sehen wir also, jetzt habe ich den Vornamen schon wieder vergessen.
August
Schneider, Gerhard Heinzmann und Joachim Sosnitza. Vorne dran, Martin, bist du das?
Ja.
Der Netzko Martin. Fähr die Koffer an Bahnhof. Dann hatten wir bei dem Festzug auch Fanfaren. Karl, bist du das jetzt vorne?
Jawohl.
Nicht da? Ah, aber hinten ist der Karl Rocke, der Günter Weichnein. Ja. Ja, okay, das war die Fanfarengruppe. Dann war ein Wagen mit Waldarbeitern. Da sehen wir jetzt den Fischerwilliball stehend. Und dann die Spinners auf dem Wagen. So, dann kommen wir zum nächsten. Das war der Saunus vom Dürrhof. Und dann die Irmgard Harder und der Rudolf Zum von der Winterhalde als Festreiter. Und links oben an der Tribüne sieht man am Rednerpult der Anton Jehle. So, das war in kurzen Zügen 700 Jahre Schenkenzellen. Dann kommen wir zum Festumzug 100 Jahre Musikverein. Ja. Und von diesem Festzug hatte Otto Kautzmann zwei Filme gedreht, die wurden aufgearbeitet und die werde ich dann anschließend zeigen. Ja, letztes Jahr hat der Musikverein ja sein 150-Jähriges gefeiert. Damals das 100-Jährige, aber auch 4 Tage damals, von Freitag bis Montag, im Festzelt auf der Kautzmannwiese, mit einem großen Vergnügungspark. Das war damals die Festfolge, und zwar am Freitag, 11. Juli 1975, war das Festbankett im Festzelt auf der Kautzmannwiese. Am Samstag der Bayerische Abend mit der Drachenkapelle Trauchgau. Und dann anschließend Tanz mit den Ringliedern. Am Sonntag Wecken, Frühgottesdienst, Frühschoppen im Festzelt und dann Abmarsch des Festzuges, anschließend Festkonzert im Festzelt und abends ein großer bunter Abend mit der bekannten Burgenlandkapelle sowie dem Brockterzett. Und anschließend Tanz wieder mit der bekannten Kapelle Dietmar Deuringer Kumpel. Montag Kinder- und Volksfest und Festausklang wieder im Festzelt wieder mit der Dietmar Deuringer Kombo. Und bevor ich nun zu den Filmen vom Udo Kautzmann komme, möchte ich kurz noch was sagen zum Musikverein. Also 1875 gegründet. Und die ersten 10 Jahre war Hauptlehrer Emil Storz erster Vorstand. Ein Gustav Jung, ein alter Militärmusiker, Lehrer in der Gemeinde, war der erste Dirigent. Er war sehr streng und verlangte Disziplin von jedem einzelnen Musiker, wie er es von seiner Militärzeit auch kannte. Und wenn einmal ein Ton daneben ging, schlug er dem Musiker kräftig auf die Finger. Und ein Musiker gestand Jahre später, deshalb aus dem Verein ausgetreten zu sein. Aber vielleicht war er doch nicht ganz so musikalisch. Ja, der Dirigent war trotzdem auf dem richtigen Weg. Innerhalb kurzer Zeit hatte der Verein 22 Musiker. Nun aber noch eine lustige Geschichte. Beim Musikverein passiert ja allerhand immer wieder. Auch in neuerer Zeit, aber das ist etwas älter. Die Hofbauern waren in all den Jahrzehnten Teil des Musikvereins. Sie stellten den ersten Vorsitzenden, nahezu alle Söhne waren aktive Musiker der Generation über Generationen hinweg. Und geprobt wurde vielfach im Hof, Hofgebäude. Also, ja, der Hof musste öfters als Probelokal herhalten. Und natürlich auch mancher Krug muss. Der dann aus dem Keller des Hofbauern geholt wurde. Dass natürlich bei gutem Muss die Proben ab und zu länger dauerten, verstand sich von selbst. War ja alles gut, wenn nicht die eine oder andere wartende Ehefrau gewesen wäre. Ein Mitbegründer des Vereins hatte da schlechte Karten. Kam er spät nach Hause, war die Haustür verriegelt. War nicht gut. Aber er blieb hart. Die lustigen Nachproben gingen für ihn vor. Und wenn er zur Musikprobe ging, hing er des Öfteren die Haustüre aus. Und nahm sie ein Stück des Weges mit. Und nachts auf dem Heimweg brachte er sie wieder zurück, hing sie ein und schob den Riegel vor. War auch die Möglichkeit. So, jetzt kommen wir langsam zu den Filmen. Habe ich das? Naja. Also ich werde jetzt die Filme an entsprechender Stelle immer wieder anhalten, damit man die Person erkennen kann. Und so, los geht's. Wieder Kreuzmann. Frau Klemm. So, da kommen die Feststreiter. Gottfried Liederle. Gell? Ja. Ich lasse mal weiterlaufen. Ja, nehmen wir nochmal ein bisschen zurücklaufen. Ja, das kommt jetzt gleich der Turnverein mit der Fahne. Franz Vollmer, Robert Eggender und Walter Heismann. Und hinten der Gesangverein, der Heribert Wössner, der Fahnenträger, Adolf Armbruster und direkt ist, glaube ich, der Bühler, Josef Bühler von Kaibach. Ah. So. Franz Kiele. Der Schilder, der Schmalz. Das könnte der Stockbauer sein da, mit einer Dame, Hubert Armbruster. Ah. Oh. Kannst du die Person erkennen? Hallo.
Ist das Gertrud?
Gertrud. Ja, und die männliche Person.
Vom Wolversloch, Gertrud. Ja,
Gertrud. Der Rudi Wuttke ist das.
Ah, da oben.
Ah, ja. Ah, Hanne.
Ah, ja.
Daniel Armbruster vom Ellerberg und seine Frau Schenkenzeller, Kalbrunner, Bilbiere, Maja, Künstleinmutter. Oh, Frau Fischler. Da ist das Jubelpaar von Kaibach.
Göring. Oh, Elisabeth Kautzmann. Agnes Kautzmann. Oskar Hammer und Gertrud. Leute Ringwald, Bienenvater,
ja.
Franz Armbruster, Leopold Schmieder, Alice Armbruster, oh, der Neumeier Hermann. Ah, ja. Und das ist Katharina Diederle und die Helene Seemann, glaube ich. Ja, Mann. Da ist der Briefträger Jele vom Eckerhof weg und seine Frau. Matthäus Jede. Oh, der Schilling. Schilling und Adel Jele. So, das war der Film 1. Jetzt kommt der Film 2 noch. Und wieder der Rudolf Zomm, der Kutsche mit den Ehrengästen. Oh, der Gäcklese. Ja. Paff, der Schützenverein Schildach. Alfred Schmieder. Thank you. als Kaufmann. Da kommt die BBG. Der Brautwagen. So, jetzt kommt der Hochzeitszug. Felix. Rachenkapelle Traugau. Rotes Kreuz. All. Jetzt kommt zum Schluss der Musikverein Schenketelle. Und vermutlich ist der Festzug ziemlich lang gewesen. Am Donnermaler lauter Toast. Guckt mal, das müssen wir mal gucken. Nicht geschafft mit 2 Stunden, sind 3 Stunden. Aber das hat jetzt ein bisschen vom Tisch. Ja. Ja, weißt du noch, wie es damals war. Sind wir jetzt 3 Stunden gehört. Wir haben wieder viele alte Bilder gesehen. Sie weckten Erinnerungen an vergangene Zeiten. Kindheitserinnerungen werden wach. Und diese Erinnerungen sind doch Teil von uns.
Ich habe versucht, heute wieder einiges wachzurufen und ich hoffe, dass es mir auch wieder gelungen ist. In diesem Sinne darf ich mich bei allen Besuchern recht herzlich bedanken. Ihr wart mir wirklich aufmerksame Zuhörer. Vielen Dank. Rotkäppchen.
Ja, genau. Ich glaube, auch kein Mikrofon. Vielen Dank für den Vortrag. War wirklich wieder ganz toll. Ich habe fast vermutet, dass es doch länger wie 2 Stunden geht. Aber wir schaffen es noch, bevor es dunkel ist. Vielen, vielen Dank. War wieder ganz toll. Auch für mich war wieder doch einiges Neues dabei.
Ja.
Und ja. Es war einfach schön. Ich glaube, das wäre für viele Schenkezeller auch noch interessant, die das gar nicht vielleicht mal so wahrnehmen. Was kann man da sehen, wie sich es entwickelt hat? Auch vielleicht für Gemeinderat oder für Bürgermeister oder was auch immer. Ich glaube, das ist viel dabei, wo man wieder irgendwie mit benutzen kann. Ja, nochmal vielen Dank, Willi. Ich hoffe, dass du noch lange munter und fit bist. Deshalb eine kleine Anerkennung. Ein bisschen was zum Schlägen. Wenn du mal eine Leistungsschwäche hast. Also kein Wein und ein paar Nüsse, das soll ja auch gut sein.
Werner, ich danke dir. Ja. Aber er hat gewusst, dass es 3 Stunden geht, sind ja. 3 Honiggläser.
Genau. Vielen Dank. Also.
Jawohl. Ja.
Vielen Dank fürs Kommen. Ich glaube, es war wirklich interessant. Und ich wünsche einen schönen Restabend. Vielleicht kann man ja manches sich noch ein bisschen, wenn man im Bett ist, noch mal nachdenken, ein bisschen so in den Schlaf reinträumen und noch eine schöne Restwoche, schönes Wochenende. Vielen Dank und tschüss. Ade, bis zum nächsten Mal. Ja.